Ja, ich komme von einer recht musikalischen Familie. Mein Vater war Komponist und Lehrer an der Hochschule für Musik in Berlin für Komposition und Theorie. Meine Mutter war Pianistin, war so eine Art Wunderkind, hatte früher in Wien und in Budapest Konzerte mit Donani, Bernstein und anderen gegeben. Wir waren recht international organisiert. Meine Familie stammte auch teilweise aus Schweden. Die Brüder meines Vaters haben Ausländer geheiratet, Franzosen, der eine, Jüdin, die andere, aus Österreich, musste deswegen auch emigrieren nach Amerika. Wir hatten dadurch dann auch Kontakt mit ihm in Amerika, kam dann nach Europa nach dem Krieg. Die Kindheit war für mich sehr schwer, eben auch aus diesem Grunde, weil ich ja nun genau während der Nazizeit aufgewachsen bin. Wir hatten einen fürchterlichen Pächter auf unserem Grundstück, der also das Haus, was übrigens auch ein jüdischer Besitz war, dann als Staatseigentum an uns vermietet hat und der entsprechende furchtbar negative Dinge gemacht hat, uns bei der Gestapo angezeigt hat. Also, wenn ich mir das mal das Fazit ziehe, wir waren froh, als diese Nazizeit und der Krieg zu Ende war. Der Krieg war für uns eigentlich die Überlebenschance, dass die Alliierten bald siegen. Insofern haben wir auch ein ganz anderes Verhältnis zu dem Bombenkrieg gehabt. Natürlich war dieser Angriff nicht nur physisch auf uns sehr, sehr, sehr gefährlich, sondern meine Mutter hatte keine Möglichkeit mehr, ihren Beruf auszuüben. Sie bekam ein Auftrittsverbot. Mein Vater wurde verfolgt, weil er sich weigerte, in die NSDAP einzutreten. Und gerade also auch in der Musikhochschule, das natürlich dann entsprechend verfolgt wurde und er deswegen immer wieder vorgeladen wurde bei der Gestapo. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch auch einen unglaublichen Respekt vor meinem Vater schon von Kindheit an gehabt, weil er so mutig gewesen ist und ja genau wusste, was auch das Schicksal der Familie damit verbunden hat. Und kein Opportunismus. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr stark geprägt. Wir waren uns darüber im Klaren, dass wenn das nicht bald zu Ende geht, dass wir dann vielleicht am Ende sind. Denn meine Eltern wurden verhaftet, getrennt, meine Schwester war im Gestapo-Gefängnis. Und dann hatten wir den Russeneinmarsch 1945. Da war dann nur meine Mutter, die dann allerdings durch ihre polnische Abkunft mit denen sofort reden konnte, sehr viele deutsche Frauen dann vor Schlimmsten bewahrt hat, die vorher während der Nazizeit meine Mutter kaum gekannt haben, beziehungsweise nicht kennen wollten. Und das hat man so alles als Kind miterlebt. Und da muss ich sagen, unsere Übersiedlung nach West-Berlin, weil mein Vater ja dort angestellt war, war dann für mich der Aufbruch überhaupt. Polizei, die nicht mehr, wo man nicht mehr Angst hatte, nette, freundliche Menschen in der Schule, freie Möglichkeiten, Musik, amerikanische Tanzmusik, was alles rüberkam. Also man merkte, meine Güte, was ist das für ein anderes Leben? Und dann haben wir natürlich auch die Demokratie langsam kennengelernt, die Situation der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das war ja gerade am Endzeit meiner Schule. Und ja, da entstand dann schon auch für mich die Idee, also um Gottes Willen, dass solche Zeiten, wie wir sie früher erlebt haben, nie wiederkommen. Und irgendwo muss man auch dazu beitragen. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt nach der Schule, was immer man später machen will. Ich überlegte mir immer, was wirst du eigentlich mal? Und habe immer zwischen einem ganz pragmatischen Studium wie Jura und geistesgeschichtlichen Dingen, also künstlerische Dinge kamen für mich nicht in Frage, weil ich eben gesehen habe, dass meine Eltern mir beide so turmhoch überlegen sind, dass das also nur ein Abklatsch werden kann, der schlechter ausfällt. Und deswegen wollte ich dann auch gar nicht mehr Klavier weiterspielen. Das haben ja meine Eltern aber gesagt, hier Schluss, selbstverständlich wird ja jeden Tag weiter geübt. Das kannst du dann noch gut nutzen. Und da haben sie Gott sei Dank recht gehabt. Ich habe mich heute sehr, sehr, sehr gerne daran erinnert. Dadurch kann ich auch viel für mich heute familiär und alleine musizieren als Amateur. Und das sind die schönsten Stunden, die ich eigentlich so jede Woche habe. Und ich meine, dieser Kampf in mir, auf der einen Seite willst du was bewirken, Auf der anderen Seite, also so ein Jurastudium, das kann es nicht gewesen sein, Gesetze auswendig lernen und Repetitoren Sachen zu machen. Da bin ich dann sehr schnell, habe ich mich mit Religionswissenschaften beschäftigt. Das hatte ich schon in Potsdam-Gelte, wo wir während der Nazizeit gelebt haben, durch die Bibliothek meines Vaters, wo ich 45 bis 46 nicht in die Schule gehen konnte, weil es keine Verkehrsverbindungen damals nach Potsdam wieder noch gab nach dem Krieg. Und da habe ich mich unglaublich stark in diese Bibliothek eingelesen. Die war sehr stark von Religionswissenschaften und östlichen Literatur, Buddhismus, Hinduismus und auch sehr viel Bücher über China. Und die haben mich dann sehr fasziniert. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich in einer chinesischen Kunstausstellung in Haus am Waldsee in Berlin, dann plötzlich also gesagt habe, diese Sprache da auf diesen Bildern, die musste eigentlich lernen, die gehören ja zu diesen Bildern so dazu, diese Schriftzeichen. Und dann habe ich eine Zeitungsannonce im Tagesspiegel gelesen, Chinesisch für Anfänger, Volkshochschule Zehlendorf, und da bin ich hingegangen. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich das immer weitergemacht habe. Und dann bei meinem späteren Studium in München, als ich dann übergesiedelt bin von Berlin, habe ich dann Sinologie, also China, chinesische Kultur- und Sprachwissenschaften, als Nebenfach erst und dann später als Hauptfach übernommen, Nebengeschichte. Ich bin dann nur 1960 in die CDU eingetreten und dann bin ich dann, habe ich dann also sozusagen von unten auf Ortsvorsitzender, Kreisvorsitzender, Kreistag, Landtag, also wirklich die politische Sache parallel von der Basis aus begonnen, mit Plakate kleben, mit Wahlkampfgeschichten, neben meinem Beruf dann damals als Unternehmer. Wir waren damals dort so 180, das habe ich dann aufgebaut bis 1500 Leute, in der Zeit, wo es ja nun auch wirklich überall boomte und nach oben ging. Da habe ich natürlich sehr viel Kontakt auch mit Arbeitern gehabt. Ich bin in das Werk gegangen jeden Morgen, habe mit den Arbeitern gesprochen. Und ich habe mich eigentlich immer ganz gut gefunden. Auch ich habe dann Freunde kennengelernt, die waren Bauern, Landwirte in den benachbarten Dörfern. Das waren eigentlich mit meine besten Freunde, weil ich eben irgendwie festgestellt habe, da ist eine klare Sicht. Die Leute treffen Entscheidungen, sagen, so ist es und das machen wir. Und es war nicht immer diese Sache einerseits, andererseits. Und das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen und insofern bin ich mit diesen Leuten eigentlich immer sehr gut klargekommen. Also ich kann nicht sagen, dass ich da so irgendeine Berührungsangst gehabt habe oder Ähnliches, aber da hat mir natürlich das Unternehmen sehr geholfen, weil das ja auch zu meiner täglichen Arbeit gehörte. Ich ging dann eben natürlich auch hin und fragte den Arbeiter, warum läuft das hier in der Maschine so schlecht? Und dann hat er mir erklärt, naja, also der Abteilungsleiter, der kommt hier nur alle paar Tage her und der Ingenieur, der das machen wollte, der sagt, das müssen wir uns nochmal überlegen. Und ich habe doch gleich gesagt, dass man hier diese Schraube verändern muss. Ja gut, und dann habe ich natürlich in meiner Konferenz zwei Stunden später gleich die Fragen gestellt. Und ich habe also sozusagen die Leute vor Ort immer sehr gerne benutzt, um gleich der Sache nachzugehen. Das habe ich übrigens später auch im Ministerium so gemacht, dass man also sich nicht nur von seinen obersten Leuten was erzählen lässt, sondern dass man auch wirklich bis zu dem Mann vor Ort geht, damit man wirklich weiß, aha, daran liegt es. Und meistens kommt durch so viele Leute dazwischen ein Informationsverlust. Irgendwas wird falsch erklärt oder falsch interpretiert und deswegen bin ich immer sehr gerne, wie auch als Historiker, an die Quelle gegangen. Also Primärquellen sind überall das Wichtigste. Also wir hatten natürlich auch Kontroversen gehabt. Ich muss sagen, ich bin damals aufgestiegen, bevor Dräger Landesvorsitzender wurde. Wir hatten ja dann auch eine ziemliche Auseinandersetzung, wer Landesvorsitzender in Hessen wird. Ich habe eingesehen, er war 10 Jahre älter, er war erfahrener, auch in der Politik. Ich habe mich dann auf die Kulturpolitik geworfen. Ich war dann also der Sprecher für Bildungspolitik in der Landtagsfraktion, wurde stellvertretender Landesvorsitzender und habe da eigentlich meine Lehrzeit gehabt in Politik. Und das war im Hessischen Landtag, war eine tolle Zeit. Wir waren eine an sich relativ kleine Truppe damals mit 26%. Ich habe dann den ersten großen Wahlkampf, Landtagswahlkampf organisiert. Ich war der Wahlkampfleiter als Generalsekretär. Das war 1970. Die Landtagswahl. Und da haben wir mit einem Sprung, sind wir da von 26 auf 38 oder 39,6% gekommen und sind damit eigentlich der SPD mit der SPD gleichgezogen. Das heißt, also diese Veränderung von einer kleinen Minderheitspartei, fast in einer Art Ghetto in Hessen, zu einer gleichgewichtigen Kraft, hat sich in dieser Zeit abgespielt. Universitäten und Schulen waren für mich ein hochinteressantes Thema. Ich war auch gerne mit der Jugend, obwohl das damals ja, also musste man sich immer entsprechende Mäntel anziehen, alte Mäntel, damit man also die Tomaten und Eier, mit denen man auf den Universitätscampus in Frankfurt beworfen wurde, nicht zu nachhaltig sich bei meiner Garderobe bemerkbar machte. Das waren ja die harten Kämpfe, da waren ja nun wirklich auf dem Campus hier die Studentenrevolution, der SDS, das war ja hier in Hessen ganz, ganz stark, nicht? Die Brüder Wolf und wie sie ja alle hießen. Ich bin auch dort selbst hingegangen, da gab es dann auch hier so Osterdemonstrationen gegen die FAZ und gegen die Bildzeitung. Die Sozietätsdruckerei wurde bestreikt und allem. Wir waren da eingeschlossen, dann ich habe das ganze Präsidium dort hinbestellt. Wir waren dann dort eingeschlossen, konnten gar nicht mehr raus. Hier in Frankfurt in der Sozietätsdruckerei, wo die Bildzeitung und die FAZ gedruckt wurde. Und sie konnten nicht mehr ausgeliefert werden. Wir haben gesagt, also wir müssen uns bei dieser Sozietätsdruckerei, weil das schon angekündigt war, habe ich dann damals das Präsidium der hessischen CDU zusammengerufen, gesagt, wir müssen hier Flagge zeigen. Nicht, wir können nicht diese Leute da beschimpfen und bewerfen lassen. Die CDU muss da sein. Und wir waren dann da, dass wir dann bis in die frühen Morgenstunden nicht mehr raus konnten. Das war ja nicht voraussehbar. Aber es war auch richtig gewesen, weil es gezeigt hat, dass hier die CDU eben nicht nur redet, sondern sich dann auch aktiv daran beteiligt, an Widerstand gegen solche Dinge. Kann schon 68, 69 gewesen sein, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wahrscheinlich 68, ja. Dumm waren dann die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die SPD-Politiker im Landtag, die dann meinten, man könnte mit denen tatsächlich zu einem Kompromiss kommen. Und das hätte man natürlich sehen müssen, dass das ideologisch so vernagelt war, dass da also im Grunde genommen nur die Frage war, wer überlebt hier geistig? Und ich habe dann also harte Auseinandersetzungen mit dem von Friedeburg gehabt, dem Kultusminister. Das war ja mein Gegenspieler als Kultusminister. Und das war natürlich schon schön, weil er war ein ganz offener Mensch. Er sagte wirklich, was er dachte. Insofern war er ganz unpolitisch. Aber er war ein Ideologe, der, sagen wir mal, stärker links geprägt war noch als die Frankfurter Schule. Und insofern war er für mich ein sehr dankbarer Gegner und ich konnte also wirklich dort richtig eine schöne Auseinandersetzung führen. Zum Beispiel war eines der großen Kampfpunkte der Paragraph 6 des Universitätsgesetzes, wo es dann eben hieß, dass man für die entsprechenden Spenden oder die entsprechenden Aufträge aus der freien Wirtschaft erst einmal nachfragen muss, ob das den gesellschaftspolitischen Interessen der Universität entspricht. Und ein Ordinarius wurde also dann entsprechend zur Rede gestellt, wenn er in der freien Wirtschaft Aufträge reingeholt hat für die Universität, um Forschungsaufgaben zu machen. Und das wurde dann praktisch in das Gesetz geschrieben, dass das so rechtens sei. Und dann kam diese Gruppenuniversität. Das heißt also, dass man nicht mehr nach Kompetenz, sondern nach der Gruppe der Assistenten, der Professoren und der Studenten eine Drittelparität hatte und dann insofern also auch die Angestellten dort, die Assistenten waren ja nur eine Gruppe, sondern da waren auch die Angestellten bis zu den sogenannten Raumpflegerinnen dann da vertreten waren und über Forschungsprojekte mit entschieden haben und so weiter. Ich meine, es war ja alles ein Wahnsinn. Also man konnte es überhaupt nicht mehr verstehen. Das war tatsächlich so etwas deutsche Kulturrevolution, nicht? Also wie ich es aus China natürlich dann auch kannte. Und da konnte ich also nur sagen, also wir sind hier verrückt geworden, nicht? Das kann nicht gut gehen. Und ich muss sagen, das war also eine Lehrzeit der Politik, wo ich aber auch die Härte kennenlernte, die in der politischen Auseinandersetzung liegt und die Bandagen, die man braucht, um eine solche Härte durchzustehen. Und diese Härte habe ich mir eigentlich dort angeeignet, die natürlich zunächst geistig beginnen muss. Ich bin ja nun auch als Minister oft nach China gefahren. Ich habe festgestellt, wenn man dort offen und klar seine Meinung sagt, nicht in die Öffentlichkeit, sondern am Tisch mit den Leuten, dann wird man respektiert. Zum Beispiel war ich als erster Minister in Taiwan gewesen. Nicht jetzt in der Eigenschaft als Minister, aber ich habe gesagt, ich bin Sinologe. Ihr fahrt ja auch mit Experten, Wirtschaft, Kultur nach Taiwan. Wieso soll ich als Deutscher nicht nach Taiwan dürfen? Nicht? Ich war vorher als Sinologe mehrmals in Taiwan gewesen, bevor ich mein politisches Amt hatte und werde auch jetzt als Mensch und als Person dort eingeladen, in einem Symposium teilzunehmen. Und das nehme ich wahr, das hat mit Kultur und Wirtschaft zu tun. Und das sind ja Felder, die ihr auch sagt, dass ihr solche Beziehungen auch mit Taiwan unterhält. Wieso sollen wir als Deutsche das nicht tun? Ich habe es dann gemacht. Ja, der chinesische Botschafter in Bonn hat mich erst gewarnt und hat gesagt, das sei eine ganz gefährliche Sache. Und dann habe ich ihm das gesagt, dann habe ich das in Peking, habe ich das ganz offen gesagt. Und dann versuchte man auch noch von der Bundesregierung aus, mich auf der Reise dann davon abzuhalten. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe das überall erklärt. Ich habe überhaupt keinen Grund dafür. Ich bin dort eingeladen worden, ich habe zugesagt, ich bin auf einem Symposium für Wirtschaftspolitik, dort stehe ich auch. Ich bin nicht als Minister für Post und Telekommunikation dort. Und das habe ich dann durchgeführt und hatte überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht. Ich bin auch später genauso höflich und freundlich in Peking begrüßt worden und behandelt worden wie vorher. Das heißt, die Leute haben schon einen Sinn dafür. Wer sich also da einschüchtern lässt, ist selber schuld. Als Bundesminister, muss ich sagen, wurde ich ja auch unglaublich angegriffen und es gab ja ganze Kampagnen gegen, vorwiegend nicht gegen mich, sondern gegen das Unternehmen, von dem ich kam und dass ich, wo wir beteiligt waren als Familienunternehmen. Ja, das war eine Batteriefabrik, die hieß Sonnenschein, den Älteren sicherlich bekannt. Und wir wurden also ständig mit einer Kampagne übersehen, erst in Berlin, aber dann sprang das auch hier auf Büdingen bei Frankfurt über, dass wir Umweltverschmutzungen machen, dass Kinder also lebensgefährlich sich vergiften können. Und also ein Unsinn sondergleichen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen mich, sowohl in Berlin wie in Gießen, von Gießen aus. Nach 2-3 Jahren wurde es dann eingestellt. Aber der Kampf, der in diesen 2-3 Jahren war, auch insbesondere gegenüber den Mitarbeitern der Firma, die natürlich völlig zu Unrecht damit hineingezogen worden sind. Und auch gegenüber meiner Familie, meiner Frau, die da stand, wenn ich in Bonn meine Ministertätigkeit hatte und sie stand dann von Montag bis Freitag da, bis ich dann am Wochenende wieder bei ihr war und musste diesen Kampf alleine durchstehen. Also in dieser Frage hat sich ja der Bundeskanzler vollkommen vor mich gestellt. Ich meine, da, wo wir dann Auseinandersetzungen hatten, waren auf ganz anderem Sektor, nämlich als es dann um Menschenrechte ging, um die Katastrophe in Jugoslawien. Das war in den Jahren 1991, 92. Das begann eigentlich erst richtig 92, als ich die ersten Berichte las über die Konzentrationslager, die Massenvergewaltigungen, die Massaker, die in Jugoslawien, also eine Flugstunde von uns entfernt, sich abspielten und wo nun gleichzeitig die politischen Sonntagsreden alle waren, nicht so zu den 40-50 Jahrfeiern des Kriegsendes, der Invasion in Normandie. Sowas darf hier in Europa nie wieder passieren. Und die Staatsmänner reisten zu diesen Festveranstaltungen und unmittelbar vor unserer Haustür passiert es, genau in dem Moment. Also das konnte ich überhaupt nicht mehr begreifen, als ich dann hörte, dass wir die Gerichtsurteile abwarten wollten über das Verfassungsgericht, ob wir uns überhaupt beteiligen dürfen. Und als wir dann noch nicht einmal bei Zeiten die richtige Position der Bundesregierung dem Bundesverfassungsgericht geschickt haben, obwohl mir der Kanzler zugesagt hatte, ja, also wir beeilen uns, wir wollen sehen, dass wir diese Frage schnell hinbekommen. Als ich dann merkte, dass wir da noch nicht einmal die Antwort klar hatten und es war so wie in einer Mieterfrage, na ja, wir werden das Grundbuch eben in 3 Monate später einreichen. Und da ging es jeden Tag und jede Nacht um Tote, und zwar ganz gewaltige Tote. Und von also große Zahlen und Verhungerte und Kinder, die in Sarajevo praktisch durch diese Sniperschüsse umgebracht wurden. Ja, da habe ich dann gesagt, also wenn es bei diesem Nichtstun bleibt, dann schäme ich mich, dieser Bundesregierung anzugehören. Und das hat dann im Kabinett natürlich zu großem Aufruhr geführt. Es gab allerdings nur die Hälfte der Mitglieder, die eigentlich von der Sache her meiner Meinung waren, nicht in der Form, was ich da gesagt habe. Da kam es dann zu dieser Auseinandersetzung. Ich wollte sofort mit dem Kanzler sprechen und damals auch Verteidigungsminister Rühe. Das ist dann auch zu solchen Gesprächen gekommen. Aber sie waren eben nicht bereit, auch wirklich aktiv sich Überzeugungsarbeit bei unseren Verbündeten zu leisten. Wir wären geografisch derjenige eigentlich, der sich dafür hätte einsetzen müssen. Denn Deutschland war die stärkste Nation in Europa, war am nächsten. Und für mich war es gerade umgekehrt. Für manche war es dann so, dass man sagt, um Gottes Willen, die Deutschen waren ja schon zur Nazizeit in Jugoslawien, die dürfen da nie wieder erscheinen. Und ich habe genau das umgekehrten Schluss gezogen, habe gesagt, da Damals haben wir versagt als Aggressoren. Heute müssen wir wenigstens Verteidiger der Leute sein, die für Menschenrechte und Demokratie eintreten und nicht einfach wegschauen. Das ist unmöglich. Und da gab es verschiedene Auffassungen. Ich meine, bei der Postreform hatte ich ja die zweite Reform schon angepackt. Die erste Reform war, habe ich ja gut abgeschlossen, ist ja auch über Bundesrat, Bundestag alles gelaufen. Die zweite beinhaltete dann die Änderung des Grundgesetzes, dass das Postmonopol, was Leitungen bei der Telekommunikation und Briefmonopol bei der Gelben Post ist, dass dieses dann nicht mehr in der Verfassung drin steht. Und dieses alles habe ich anderthalb Jahre mit der SPD verhandelt und wir waren uns völlig einig. Und dann kam der damalige Vorsitzende der Arbeitsgruppe der SPD und der Ausschussvorsitzende. Der hat dann gesagt, nö, das trage ich nicht mit. Und damit war eigentlich anderthalb Jahre Arbeit zunächst einmal, natürlich war die Arbeit ja dann die Grundlage für die Weiterführung durch Herrn Bötsch und so weiter, war es dann gescheitert. Und ich wurde auch in der Presse damals sehr stark angegriffen. Und hieß es dann, ja, also der ist ja jetzt sowieso der Älteste, nicht? Denn nachdem Stoltenberg zurückgetreten war, war ich das älteste Kabinettsmitglied. Und der Kanzler hat doch gesagt, er wird auch noch vor der Bundestagswahl eine Verjüngung des Kabinetts durchführen und so. Und dann haben sich alle auf mich. Und dann hat er nichts gesagt dazu. Und das empfand ich dann auch als nicht sehr hilfreich. Denn wenn Sie so schwierige Verhandlungen führen, müssen Sie natürlich eine starke Stütze im eigenen Bereich haben. Das war im Sommer 92, wo ich nochmal nach China fuhr und nochmal eine Asienreise hatte. Naja, bei dieser Reise kam dann natürlich schon so, dass wir, na, ob das nicht die letzte Reise war, weil man ja die Schwierigkeiten sah und dann solche komischen Reden, nicht wahr? Verjüngung und so weiter und so fort. Man hat ja auch ein Gefühl dafür, nicht? Und dann kam nun diese Jugoslawien-Geschichte und das war dann der Anlass, dass ich dann, nachdem ich keine vernünftige Aussprache mit dem Kanzler darüber haben konnte, dass ich dann meinen Rücktritt eingereicht habe.